Denn ihre Stürme und ihr Feuer und ihre Gerichte vorüber sind, dann erscheint er. Und dann wird still ein sanftes Säuseln des Trostes des Heiligen Geistes. Das dürfen wir jetzt schon wahrnehmen. Dann haben wir die nächste Stelle, Offenbarung 8, Vers 5. Na, da haben wir beachtet schon. 9, 13, gewaltig. Kapitel 9, Vers 13, da beginnt ja die Auslösung eines der furchtbarsten Gerichte über die Erde, die Menschheit und die Geister, die dann hier auf die Erde gebannt sind. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Also wir sind wieder im Heiligtum, im Himmlischen. Da ist wieder der Räucheraltar vor uns. Die Gebete der Heiligen, aller Heiligen, die Anbetung der Seiten, die Gott dargebracht wird. Aus den vier Hörnern des Altars, wir haben gesehen, die Hörner des Altars stellen die Ausstrahlungen der Liebe Gottes dar. Das sind die Erweisungen der Barmherzigkeit, die Gott uns in unserem Leben handgreiflich erleben lässt, an denen wir uns halten können. Deshalb sind die Hörner am Altar, um sie zu ergreifen, ergreifen zu können. Ergreife das ewige Leben, das dir gegeben ist. Ergreife die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die uns, die dir gegeben ist. Aus diesen Hörnern des Altars, aus den Ausstrahlungen der Liebe Gottes, kommt jetzt das gewaltige Gerichtswort: Löse die vier Engel, die die Treue, Nachsicht und Langmut Gottes auf Stunde, Tag, Monat und Jahr fest zurückgehalten hat, bis der Augenblick gekommen war. Jetzt löse sie. Und durch diese Lösung dieser vier Gerichtsengel werden Millionen Heere Gottes von göttlichen Heerscharen in Reservestellung mobilisiert, erscheinen auf der Erde, um alle diese Gerichte durchzuführen. Schlage, bitte.
Und wenn diese Tage immer um die vier Gerichtsangeln, wo alle vier Ängste der Erde eigentlich ihre Gewalt haben, wenn wir dieses Werkzeug getan haben, so würde aber trotzdem von den Tagen abzählen oder abkürzen, damit noch leichter wird, zum Beispiel die Heißleichter wird. Aber unter Ausländern aus Israel sind, werden jene Tage abgekürzt werden.
Und zwar so gewaltig, wie wir es uns nicht träumen lassen würden, zeitlich. Wir haben ja sehen dürfen, normalerweise ginge die Gerichtszeit Gottes, zwei Tage Gottes, 2000 Jahre. Die kürzt er ab, nach seiner Rechnungsweise, auf zweimal dreieinhalb Jahre. Diese sieben letzten Jahre sind die schon abgekürzte Zeit. Die sind bestimmt nach Tagen, Monaten und Jahren. Das ist schon die abgekürzte Zeit, nebenbei bemerkt. Und diese furchtbaren Gerichte hier, die dann folgen, dürfen wir schauen aus dem goldenen Altar hervorbekommen. Das heißt, aus der Liebe des Geistes Gottes sich ausstrahlend in die geliebte Schöpfung, die so weit von Gott abgefallen ist. Offenbarung 11, Vers 1. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stabe gegeben und gesagt, eine Messlatte, würden wir sagen, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Was das heißt, wenn Gott den Auftrag gibt, miss den Tempel Gottes oder miss den Altar, miss die darin anbeten, dann dürfen wir das am besten einmal so sagen und es verstehen. Er miss das Unermessliche des Hauses Gottes. Er miss das Unausforschliche der Liebe Gottes. Er miss das, was Anbetung vor Gott bedeutet. Dass das so ist, dürfen wir nachlesen in Hesekiel 42, am Schluss. Hesekiel, nein, ist schon 43. Hesekiel 43. In Hesekiel 42 und 43 wird der zukünftige herrliche Tempel, der, so wie wir sehen, im tausendjährigen Reich stehen wird, im Bau beschrieben, festgehalten, im göttlichen Bau beschrieben. Und jener Tempel, den Hesekiel vorerst von weitem sieht, da sieht er, wie der Bau einer Stadt, so gewaltig groß wird der Tempel sein, wie der Bau einer Stadt. Jetzt Vers 10, Hesekiel 43, Vers 10. Du Menschensohn, übrigens, der Prophet Hesekiel wird genau 100-mal mit dem Namen Menschensohn angeredet. Das dürfte uns sagen, dass Hesekiel in ganz besonderer Weise Christus darstellt als des Menschensohn. Du Menschensohn, berichte dem Hause Israel über dieses Haus, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und den Bau messen. Und den Bau messen. Wenn wir zum Beispiel die Stiftshütte, also hier, das ist ja gewaltig wie eine Stadt, nur schon die Stiftshütte messen, vorerst rein messen, dann finden wir, dass die Eingangsvorhänge jeder 5 Ellen breit und 5 Ellen hoch ist. 5 ist die Grundzahl der Gnade Gottes. Dass die Eingangsfront 50 Ellen lang ist, ein ganzes Hall- und Jubeljahr lang von Ellen. Und dass die Länge des Vorhofes 2x50 Ellen lang ist, 2x Halbjahr der Gnade Gottes. Und dass die Höhe der ganzen Umfriedigung 5 Ellen ist. Und dass die Höhe der Stiftshütte 2x5 Ellen, also 10 Ellen ist. Und dass das Allerheiligste 10 Ellen breit und 10 Ellen lang und 10 Ellen hoch ist. Immer alles aufgebaut auf der Zahl 5, auf der Grundzahl der Gnade Gottes. Schon ein erster Ansatz, wie wir es verstehen können, was es heißt, den Bau nicht nur messen, sondern ermessen. Um was es da geht, bei diesen wunderbaren Dingen. Sich ihrer Missetat schämen, warum? Jetzt, wenn sie die Güte Gottes erfahren dürfen, dass er ihnen einen solchen wunderbaren Gottesbau schenkt in Jerusalem, das heißt im Lande an seiner Stelle, dann können sie nicht anders als sich ihrer Missetat schämen. Wisset ihr nicht, dass euch die Güte Gottes zur Buße leitet? Dann endlich schlägt das auch bei ihnen ein. Und den Bau messen. Und wenn sie sich alles dessen schämen, was sie getan haben, so zeige ihnen die Form des Hauses und seine Einrichtung. und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Satzungen und alle seine Formen und alle seine Gesetze. Also eigenartig, das Wort Form finden wir hier wie viel Mal? Dreimal. Die Formen des Hauses Gottes. Wir sagen, ja, das ist nur die äußere Form, das ist nicht so wichtig. Scheint hier sehr wichtig zu sein. Warum? Weil jede äußere Form irgendeines Geschöpfes Gottes, gar irgendeine Form am Hause Gottes, stellt nichts Geringeres dar, geistlicherweise, als das, was wir das Wissen nennen. Das ist die göttliche, die biblische Auslegung. Die äußere Erscheinungsform eines Menschen zum Beispiel. Wenn ich einen Menschen gesehen habe, dann habe ich Kenntnis von ihm genommen. Dann weiß ich, dass er existiert, aber ich habe ihn noch nicht erkannt. Die inneren verborgenen Dinge. Kenntnis und Wissen hat es zu tun nur mit der äußeren Erscheinungsform. Aber die Kenntnis Gottes im Angesicht Christi, die bläht nicht auf. Wenn ich aber ohne Geist Gottes und ohne Liebe Gottes alle die Dinge, die ich weiß, mit Beschlag belege, als sei das meinem Konto gut zu schreiben, wie wunderbar die Dinge alle sind, die ich weiß, dann sind wir genau da angekommen, wo im Großen und Ganzen die heutige moderne Wissenschaft angekommen ist. Was die nicht alles weiß, kennt an verborgenen Gesetzen, unheimlich heute. Aber sie kennen den nicht, der das alles gebildet hat, zu unserer Herrlichkeit. Sie lehnen den ab, der alle diese Formen, diese Gesetze und Satzungen geordnet hat. Und deshalb ist es dort so, die Kenntnis allein an und für sich kann nur aufbauen. Schade, wie du es gesagt hast.
Die Wissenschaft ohne Einschließung der Israel zum Dienst Gottes gerufen worden ist, schon im Alten. Moses hat das schon den Gott gekundet. Es ist also eine Bestimmung für den Dienst Gottes und deshalb bereitet uns nun in den wunderbaren Tempel im nächsten Herbst.
Jawohl. Dankeschön. Noch weiter hier. Und schreibe es vor ihren Augen auf, damit sie seine ganze Form, also noch zum vierten Mal, und alle seine Satzungen behalten und sie tun. Dies ist das Gesetz des Hauses, ein einfaches, durchgreifendes Gesetz, auf dem Haupte oder Gipfel des Berges Gottes, des Reiches Gottes, des Reiches des Sohnes seiner Liebe, soll sein ganzes Gebiet ringsum hochheilig sein. Dieses Wort spricht Gott zu solchen, die einmal ganz unheilig waren aus Israel. Nachdem sie sich alles dessen geschenkt haben durch die Güte Gottes, wird das ganze Gebiet hochheilig sein. Und siehe da, was ist im nächsten Vers? Jetzt kommt der wunderbare Altar. In Offenbarung 11 haben wir das zuerst. Miss den Tempel Gottes, hier. Und den Altar, zweitens. Und hier folgt sofort der Altar. Und dann die darin anbeten. Dann der ganze Dienst darin, der geschildert wird. Ist in Ezekiel, im Buche des Sohnes des Menschen, für die Tage des Sohnes des Menschen, wenn er die Herrschaft übernehmen wird, die sind alle Einzelheiten dargestellt. Dann haben wir noch Kapitel 14, Vers 18 vor uns im Buch der Offenbarung. 14, Vers 18. Ein ganz bestimmter Ausschnitt der Endgerichte Gottes wird hier in Szene gesetzt, zur Dachdurchführung gebracht. Und wir lesen in Vers 17, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der in dem Tempel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief den, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und ließ die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden, der Weinstock der Gesetzlosigkeit. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und so weiter. Hier auch wieder. Wer gibt den Befehl zur Ausführung dieses Gerichts? Das kommt wieder aus dem Altar, aus dem Feuer des Altars, aus der Glut der Liebe Gottes. Abschließend finden wir in Kapitel 15, wo die Zornschalen ausgegossen werden, Vers 4 und 5, und der Dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, also dem, darf ich einmal sagen, diesem Engel, den Gott verantwortlich gemacht hat über die ganze Hydraulik, die ganze Wasserfrage und die Wassergesetze im Kosmos, dem ist ja sein Handwerk gelegt, wenn alle Wasser in Blut verwandelt werden. Aber was bekennt er? Du bist gerecht, der da ist und der da war, der Heilige, dass du also gerichtet hast, denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Das hat also der Chef des göttlichen Wasserwirtschaftsamtes, dürfen wir einmal sagen, ja, dem sein ganzes Handwerk verdorben ist bei der Gelegenheit. Das müssen wir beachten. Ganz gewaltige Perspektiven. Und das letzte Zeugnis spricht nicht dieser Engel der Wasser, sondern der Altar. Die Liebe Gottes. Nämlich: Ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Stimmt das mit dem überein? Die Liebe heiligt die Gerichte. Und die Liebe ist größer als die Gerichte. Und die Liebe trägt alle Gerichte Gottes. Wir dürfen schließen mit einem entsprechenden Wort aus dem Hohen Lied. Schlagen wir noch auf. Das Hohe Lied Salomos. Letztes, achtes Kapitel. Es ist in einer Hinsicht dieses Hohe Lied, das Lied der Lieder, ein Zwiegespräch von solchen, die in der Liebe Gottes vollendet sind, in menschlicher Sprache. Vers 6, Kapitel 8, vorerst. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz. Dann bin ich selber getröstet und in der Liebe geborgen. Dann zweitens, wie einen Siegelring an deinen Arm. Das bedeutet, jetzt habe ich Vollmacht, als in der Liebe Gottes vollendet, im Sinne und Geiste Gottes zu handeln und Beschlüsse zu besiegeln, zur Ausführung zu bringen. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind sie in Christo, ja, hat Gott hat Christus zum Vater am Anfang gesagt, und wenn alles vollendet ist, Amen. Ja und Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns, die Ausführung aller Segens- und Gnadenverheißungen, die Gott gegeben hat, hat er uns übertragen, den Gliedern des Leibes des Christus. Und ein nicht geringes Werk, das Gott uns übergeben hat, besteht ja darin, dass wir den ganzen Kosmos richten werden und die Engel richten werden. Diejenigen, die diese unbarmherzigen Gerichte über die Erde tragen, die werden einmal gerichtet. Von wem? Von den elendesten aller Menschen. Von uns. Von den Gefäßen der Barmherzigkeit Gottes. Und wir dürfen jetzt schon frohlocken, dass Gott das Gericht über den Kosmos, seine ganze Schöpfung und über alle Engel solchen übergeben hat, die ihr ganzes Sein in der Zukunft der Herrlichkeit Gottes, allein der Gnade Gottes verdanken. Und dann ist Gott sicher, dass wir dann nicht als Schalksknechte seine Schöpfung und die Engel richten können, sondern ganz seinem Vater und Gottes Herzen gemäß. Und deshalb lesen wir hier: Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Aber vorerst immer. Wo beginnt das Gericht Gottes? In Babel, nicht? Bei der Schlange. Am Hause Gottes. Und beim Hause Gottes beginnt es wo? Bei denen, die ihm am nächsten stehen. Und derjenige, der dem Vater am nächsten steht, ist der Sohn. Gott hat das Gericht Gottes erst begonnen. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Um dieser Gottesliebe willen musste Christus den schwersten Weg gehen. Gewaltsam bis in den Tod. Meine Seele ist erschüttert bis in den Tod hinein. Hart wie der Scheol, ihr Eifer. Eine wunderbare Härte gegen sich selbst, damit sie allen übrigen Barmherzigkeit erweisen kann. Ihre Gluten sind Feuergluten. Wessen Gluten? Der Liebe Gottes. Sind Feuergluten. Eine Flamme, ja, Jehova. Das wunderbare Wort jetzt, das gibt die Antwort auf eine sonst schwer zu gebende Frage, als zu beantwortende Frage. Große Wasser vermögen die Liebe, das heißt die Glut der Liebe, nicht auszulöschen. Und Ströme überfluten sie nicht. Das ist also eine Feuerglut, die unauslöschlich ist. Nicht? Doch klar. Größte Wasser und alles kann diese Feuerglut nicht auslöschen. Also, worin besteht beim letzten Endgericht Gottes die Feuerglut, die wir im Feuersee finden? Worin besteht diese Feuerglut? Das ja unauslöschliches Feuer genannt wird. Aus nichts anderem als reinster Liebe Gottes. Das ist die Feuerglut des letzten, gewaltigsten Gerichtes Gottes. Die Liebe Gottes. Und wenn jener Pool, der Feuersee, brennt mit Feuer und Schwefel. Was heißt das? Da hat der Geist Gottes eine einmalige und auch einzige Antwort auf diese Frage gegeben. Wir können es prüfen oder Fachleute fragen, ob das stimmt. Das griechische Wort, das da steht, für Schwefel, ist genau dasselbe Wort, das an anderen Stellen übersetzt ist mit Göttlichkeit. Göttlichkeit. Die Feuerglut des Feuersees brennt mit der Glut der Liebe und der Göttlichkeit Gottes. Sind wir dann auch da getröstet? Ja, Amen, Halleluja. Soweit, dann dürfen wir uns wieder an den Tisch des Herrn setzen. Wir dürfen ja in den vergangenen Stunden beachten, wie die Altäre Gottes wirklich Darstellungen der Liebe Gottes sind. Wir dürfen ausgehen von dem eigenartigen Wort Jesu, das vor ihm, also vor Gott im Heiligen Geiste, der Altar größer ist als das jeweilige Opfer auf dem Altar. Das Opfer Gottes oder die Opfergabe Gottes an die Welt ist sein Sohn. Und diese Opfergabe ist groß und gewaltig, anbetungswürdig. Es gibt nur noch eines, was größer ist. Und das ist die Liebe Gottes, die dieses Opfer gebracht hat. Der Altar heiligt die Opfergabe. Und der Altar ist größer als die Opfergabe. Der Altar trägt die Opfergabe. Die Opfergabe geht vorüber, einmalig letzten Endes von Gott in Christo. Der Altar der Liebe bleibt. Die Glut des Altars, die Glut der Liebe Gottes bleibt auch. Nun dürfen wir heute Abend die Stellung des Altars oder der Altäre beachten in den Ordnungen des Hauses Gottes. Vor uns haben wir, zuerst den Grundriss der Stiftshütte und Predigung des Vorhofes, dann die Hütte selbst, Heiligtum, Allerheiligstes mit der Bundeslade, mit dem Räucheraltar, dem goldenen, mit dem goldenen Leuchter, dem Schaubrottisch, hier der Scheidevorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten. Und hier der Eingangsvorhang zum Heiligtum. Und wie wir sehen, der Vorhof als äußerste Umfriedigung der Stiftshütte bildet zwei Quadrate im Grundriss. Genau im ersten Quadrat, in der Mitte, ist nun der Schlachtopferaltar oder Brandopferaltar. Auf dem Weg ins Heiligtum befindet sich dann das Waschbecken. Das sind die übrigen Ordnungen. Hier haben wir den Aufriss, das heißt einen Längsschnitt, so durchgeschnitten, durch den Eingang der Vorhofumfriedigung. Das ist Menschengröße. Der Altar im Vorhof hatte gerade ungefähr Menschengröße. Stufen führten hinauf und die Tiere wurden dann die Stufen hinauf geführt und dann an den vier Hörnern gefestigt und dann als Opfer dargebracht. Hier haben wir einen Querschnitt, also so durchgeschnitten, von der Seite geschaut. Jetzt wieder die Umfriedigung vom Vorhof und in der Mitte die Hütte. Die Umfriedigung vom Vorhof ist 5 Ellen hoch Und die Hütte ist 10 Ellen hoch, die Elle zu 60 cm gerechnet. Da war also die Hütte rund 6 Meter hoch. Wir haben wieder die Menschenfigur maßstäblich hier im Verhältnis zur Hütte. Es war also sehr räumlich, geräumig. Und das Weitere werden wir sehen. Das nur vorerst als ersten Überblick. Erstens darf uns die eine Tatsache in ihrer Einfachheit ganz besonders erquicken, dass in der neuen Schöpfung, wo wir versetzt werden im Geist bereits ins neue Jerusalem, mit der Lebenszentrale der Gegenwart Gottes, Jesu Christi, dass dort Gott sich bescheidet, indem er bezeugen lässt oder ausrufen lässt, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Es scheint mir, man darf fast nicht sagen, dass es unserem Gott ähnlich geht wie etlichen oder einer ganzen großen Anzahl von unseren Geschwistern, die in den Anfangsjahren oder Monaten in Langensteinbach nur in das Hüttenheim kannten und dort an den Konferenzen teilnahmen. Die sagen heute, nachdem die Konferenzstätte schon jahrelang im gesegneten Dienste steht, ja, so gemütlich und so schön und so lieblich, wie es in der Hütte war, ist halt nirgends mehr. Und es scheint mir auch Gott, unser Gott ist die bescheidene, vorerst bescheidene Stiftshütte bei Mose in der Wüste so lieb geworden, dass er sagt, gut, meine Geschöpfe soll es sehr schön haben, ich bin mit einer Hütte zufrieden, wenn ich nur endlich einmal in der Mitte meiner geliebten Menschheit wohnen darf. Das ist also ungefähr die Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes. Das zweite ist, was wir beim Betrachten der Hütte beachten dürfen, dass der Herr Jesus damals wohl als 12-Jähriger in den Tempel gekommen, sich nicht mehr trennen konnte vom Tempel. Eben kommen wir etwas in den Sinn, was Bruder Dr. Meyer uns heute Nachmittag schnell erzählt hat. Er ist ja kriegsbedingt von der Schule als Mediziner herausgerissen worden und musste zuerst dann sich wieder Geld verdienen und so, dass er dann sein Medizinstudium beenden konnte. Das ist 10 Jahre nach Kriegsende. Und seine Mutter hat ihn kürzlich daran erinnert. Als 5-jähriger Bub durfte er mal mitkommen mit seiner Mutter und in ein Krankenhaus einen Krankenbesuch machen. Und wie sie wieder aus dem Krankenhaus nach Hause das Krankenhaus verlassen will, dann steht der Bub bockstill. Mein Gott, sag ich, geh ins Krankenhaus. Da gehöre ich hin, der 5-jährige. Und die Mutter erklärt ihm, ja, aber dann muss man doch erst einmal schreiben können, ein Arzt muss doch ein Rezept schreiben können. Er hat so reagiert, ja, du hast recht, auch ich gehe höchstens 3 Jahre in die Schule. Also, als Illustration eines Menschen, der offenbar von Mutterleibe an zum Arzt bestimmt worden ist, für unseren wunderbaren 12-Jährigen. An Jesus Namen, der sagte, hier bin ich zu Hause, als der Tempel Gottes in Jerusalem war, zum ersten Mal. Und die Eltern, die ja 3 Tage lang mit Schmerzen gesucht haben,
Und endlich, als wir ihn fanden, sagt er, ja, wisst ihr nicht, dass ich hier zu Hause bin? Einmal etwas anderes gesagt. Da hätte ich doch gar keine Angst haben können und gar nicht lange Schmerzen haben müssen. Nicht lange suchen. Und dieses Wort, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Das leuchtet uns nun aus der ganzen Schrift so durchgehend. Das Gleichnis wie ein roter Faden ist viel zu schwach in dem Zusammenhang. So durchgehend entgegen. Ein Beispiel: Der Vorhof ist 50 Ellen breit und 100 Ellen lang. Eines Tages scheint der Herr Jesus in Verlegenheit zu kommen, weil da plötzlich 5000 Menschen, Männer, gespiesen werden sollen. Wir wissen die Einzelheiten und beachten jetzt nur eines. Da gebot er ihnen, sich zu laden auf dem grünen Grase, und zwar in Beten, in Reihe und Glied zu 50, je und 100. 50 mal 100 ist jetzt mal die 5000 Mann. Frauen und Kinder haben sich fragen gestanden, ringsum geladen. Aber, wenn wir sehen, da hat also gerade je einer Platz auf einer Quadratelle. Das heißt, wenn der Herr Jesus eine Lagerordnung auf grünem Grase anordnet, dann ist er selbst dann im Geiste im Hause seines Vaters gegenwärtig. Das ist seine Ordnung. 50 mal 100 gibt die 5000. Und es ist tatsächlich so, nicht wahr? 50, eine Ellen, also 50 Ellen so. Jetzt gibt es 100 Reihen zu 50, je eine Ellen, und gibt 50 Reihen zu 100. Also wir könnten das alles so aufstellen oder gerade schnell niedersetzen. Ja, die 5000 hätten gerade schön gedacht. Im Rahmen in der Einfriedigung des Vorhofs. Wenn Paulus seine schweren Probleme erklärt, bewegt er sich auch im Hause Gottes. Und wenn wir ihn da verfolgen können, ihm da seine Spuren folgen können, dann klären sich schwierigste theologische Probleme, was jedes Kind es verstehen kann. Auch Petrus, wir werden es gleich sehen, wenn sie sich in irgendeiner Wortfolge bewegen, vielleicht haben es die Apostel damals selber gar nicht gemerkt, das hat einfach der Geist Gottes so gewirkt und geordnet. Wir dürfen nun vorerst die Maße beachten. Wir haben ja beim Tempel von Hesekiel einmal gelesen. Und wenn sich das Haus Israel endlich einmal alles dessen schämt, was sie gemacht haben, dann zeige ihnen die Form des Hauses und seine Maße und seine Eingänge und seine Ausgänge und noch einmal die Form des Hauses und seine Maße. Wir haben gesehen, 50 mal 100, das gibt 5000. Übrigens nur eine Grundkonzeption, die das Einheitsmaß hier ist wiederum die Elle, wir sagen ja beim Altar, der Altar, die Maße des Altars sind Handbreite, Spannen, Elle und Busen. Wir haben ganz kühl einmal festgestellt, das sind keine Meter und Kilometer und Zentimeter, sondern das sind lebendige Maße der Liebe. Wie der gute Hirte sein verlorenes Schäflein trägt, in Handbreite, Spanne, Elle an seinem Busen, oder eine Mutter den Säugling trägt. Das ist das göttliche Weltbild der Maße des Hauses Gottes, der Maße der Altäre. Das Grundmaß hier ist die Ellen und die Zahl ist die Grundzahl 5. Und die Zahl 5 ist bekanntlich die Zahl der Bedürftigkeit des gefallenen Menschen einerseits und entsprechend die Gnade Gottes, die der jeder Bedürftigkeit des Menschen volles Genüge darzureichen vermag. Die Zahl 5, wenn wir zum Beispiel hier sehen, die 50 Ellen, das sind natürlich, sind wir 10 mal und hier 20 mal 5, die 100. Von Posten zu Posten sind es immer 5 Ellen. Und die Höhe eines Quadrates zwischen zwei Posten, weil es wieder 5 Ellen hoch ist, ist 5 mal 5, 25 Ellen. Die Hütte selbst ist 10 Ellen breit, 30 Ellen lang. Das Heiligtum ist 20 Ellen lang und das Allerheiligste 10 Ellen tief. Der Altar seinerseits ist 5 mal 5 und sämtliche Einheiten, die wir sehen, sind auf der Basis 5 dargestellt. Und wenn wir jetzt die 5000 Quadratellen beachten und die Höhe der Umfriedigung das multiplizieren, damit wir den Kubikinhalt des Vorhofes bekommen, sind es 5000 mal 5, das gibt 25.000 Kubikellen. Da nun das Heiligtum selbst 10 Ellen hoch ist, bildet das kleinste umschriebene Gehäuse, will ich einmal sagen, oder der kleinste umschriebene Körper wäre 50.000 Kubikellen, also genau ein Halbjahr. Die ganze Stiftshütte hat also gerade schön Platz in 50.000 Kubikellen. Also in einem Paket eines Halbjahres kann das präsentiert werden. Und das ist auch die ganze Darstellung, dass ein Mensch Gottes hier in dieser Hütte lernen kann, wie es im Hause Gottes aussieht, was für Ordnungen da sind, was für Dienste da sind, was für Formen, was für Maße, was für Farben, was für alles da überhaupt in Frage kommt. Wir möchten nun am einfachsten einmal die Ordnung beachten, die in welchem Petrusbrief, ich glaube im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel erscheint. Da sagt Petrus Folgendes: Nachdem Gott uns in Bezug auf Gottseligkeit alles geschenkt hat, was irgendwie bedürft, sodass wir auch, wie Paulus schreibt, in keiner Weise Mangel haben an der Gnade Gottes, uns alles gegeben ist, was wir brauchen, und zwar in Fülle und Fülle und Fülle, so sollen wir nun entsprechend darreichen. Jetzt beginnt er. Im Glauben die Tugend, in der Tugend das Wissen, im Wissen die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit das Ausharren, im Ausharren die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe und inmitten der Bruderliebe die Gottesliebe. Ich weiß noch gut, als mir diese Wortfolge, als ich die einmal näher anschauen wollte, dann habe ich, das darf ich hier bekennen, einen nicht lobenswerten Gedankengang selbst gehabt. Nämlich, ich habe ungefähr so gedacht, also einen solchen, wenn ich meinem ehemaligen Lehrer einen solchen Aufsatz unterbreitet hätte, in dem das, hätte der vielleicht das Rot unterstrichen und am Rand geschrieben, ja, so eine Litanei, das nehme ich gar nicht an. Ja. Und dann würde ich aber stutzen und bat den Herrn, was liegt mir vor? Und dann merkte ich Folgendes. Petrus bewegt sich genau in den Ordnung des Hauses Gottes, bei der Stiftshütte wunderbar dargestellt. Der Glaube ist auch bei Paulus, ich darf so sagen, Petrus zeichnet mit welchem ihr imstande seid, jeden Fallen seines Bösen unwirksam zu machen. Das heißt, der Schild des Glaubens ist normalerweise so, dass er sämtliche Fallen teilt, schon an sich selbst abwehren kann, auslöschen kann, unwirksam machen kann. Das heißt, es braucht kein einziger feuriger Pfeil meinen Helm erreichen oder meinen Brustharnisch oder meine geschwungenen Füße, mein Gürtel und so weiter, oder gar wie bei Ahab, zwischen dem Panzer und dem Panzerarm mich tödlich zu verwunden. Ich kann mit dem Glauben, mit dem Schild des Glaubens, der über alles deckend gebreitet werden kann, kann ich alles schon erleben. Und andere braucht gar nicht überhaupt erreicht zu werden vom Fall. Was heißt das hier? Der Glaube ist immer der äußerste Schutzwall, Schild bei der einzelnen Person. Äußerste Deckung. Und so sehen wir, die Umfriedigung des Vorhofes stellt den Glauben dar. Hier ist genau Osten, Norden, Westen, Süden im Grundriss. Im Osten sind die Eingangsgänge, da ist die Tür. Und was spricht Christus in Bezug auf die Tür? Ich bin die Tür. Nur wer durch mich eingeht, steht wirklich im Glauben. Wir können die Tür Christus nur durch den Glauben eingehen, sonst nicht. Der Glaube ist hier die äußerste Umfriedigung, der äußerste Schutzwall ist. Ein Schutzwall ist ja da, damit hinter dem Schutzwall ein Betätigungsfeld ist, wo die Kampftruppe sich kampfbereit halten kann. Diese Kampfzone ist der Raum des Vorhofes und heißt nun bei Petrus innerhalb des Glaubens. Ja, da fiel mir erst das auf. Wenn es heißt, im Glauben drin, das da ist also drin. Und wieder in den zweiten Ring drin noch etwas. Und dann geht es immer weiter hinein und das letzte, achte, das Zentrum, das Herzstück, die Gottesliebe. Und so finden wir das hier wunderbar dargestellt. Innerhalb des Glaubens reichen nur da, was weiß er, die Tugend. Denn wir sollen und dürfen ja die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat zu diesem wunderbaren Leben. Was heißt das? Das heißt, wenn ich, was wir ab und zu tun, ohne dass wir es merken, unsere Tugend da draußen spazieren führen, nicht im Glauben wandeln, sondern uns irgendwie
ergehen in dieser Welt, dann ist sofort um unsere Tugend geschehen. Nur innerhalb des Schutzwalles des Glaubens kann ich ein tugendbares Leben führen, das vor Gott als göttliche Tugend wandelt, in der Tugend Gottes anerkannt wird. Nur im Glauben. Und weiterhin merken wir, es kann dann nach innen kommen, was will. Alle Dinge, die jetzt kommen, die Petrus erwähnt, alle sind nur so möglich innerhalb des Glaubens. Nur wer glaubt, kann Gott nahe wohlgefallen. Und wer glaubt oder Gott nahen will, muss glauben. Nur im Glauben. So, jetzt haben wir ersten Schutzwall unseres Glaubenslebens, der Glaube selbst. Durch die Tür dürfen wir in den Glauben eintreten und sind erst jetzt durch den Glauben innerhalb des Glaubensschutzes befähigt, ein tugendsames Leben zu führen, Gott wohlgefällig. Wir begegnen zuerst, wenn wir da hineingehen, Richtung Gegenwart Gottes selbst, zuerst den Schlachtopferaltar. Geht er uns etwas an? Den Blick auf tugendsames Leben vor Gott und Menschen. Was schreibt Paulus? Frage?
Dass wir das Licht seines Gottes unsere Körper darstellen sollen auf ein Opfer, so vorgewendet, auf einen vernünftigen Gottes.
Jawohl. Römer 12, 1 und die nächsten Verse. Ja. So stellt nun eure Leiber dar, als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer. Genau das. Das steht im Mittelpunkt. Aber, wie beginnt Paulus, haben wir gut gehört, durch das Mitleid oder durch die Herrlichkeit Gottes. Und die Barmherzigkeit Gottes, haben wir gesehen, ist immer nur ein Ausfluss der Liebe Gottes. Im Altar. Bitte, Schacke.
Es ist vielleicht ganz wichtig, dass wir das auch im Gesetzlichen denken. Wenn die Schlachtopfer wieder gebracht werden, im kommenden 1000 Jahre, will das sagen, dass Gott durch seine Barmherzigkeit der ganzen Völkerwelt ein unschuldiges Tier schlachten lässt.
Als Anschauung.
Als Anordnung oder Vergleich für das Opfer des Herrn Jesus.
Ja. Ja. Also hier haben wir schon.
Um bildlich darzustellen.
Was Gott ein für alle Mal tat in Christo. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass im tausendjährigen Reiche so und so viele Billionen Menschen geboren werden, die vorerst von allem gar nichts wissen. Und die vorerst nicht den Heiligen Geist in ihnen haben, sondern der Heilige Geist ist im tausendjährigen Reich ausgegossen über alles Fleisch. Wir haben den Heiligen Geist außer denen, die Lehrer sind, Propheten, was es da alles dann gibt, im tausendjährigen Reich, die bereits in Christus sind. Da ist das alles vorhanden. Aber die Masse der Nutznießer des tausendjährigen Reiches, die tragen den Heiligen Geist und den Geist Christi nicht innewohnen in sich. Bitte schön.
Ist ja auch sehr wichtig, dass wir die Zahl 5 in Bezug auf die Welt, auf unsere Erde, beziehungsweise die Erde hat 5 Erdteile. Und dann ist sehr wichtig, dass sie die ganze Erde umschließt.
Dankeschön. Dann beachten wir zu einem tugendsamen Wandel, also Herzpunkt, Mittelpunkt. Da dürfen wir uns ja trösten lassen, durch das sind wir nur fähig, das zu tun, durch die Barmherzigkeit Gottes. Anders geht es ja nicht, aber so geht es. Dann, wenn wir zuerst, liebe Geschwister, ist wichtig, gerade für die Jüngeren unter uns, wenn wir da hören, wir sollen unsere Leiber als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer zur Verfügung stellen, da kann es uns kaum, wenn wir jung sind, ja, jetzt kaum bin ich da ins Leben getreten, schon soll ich mich als Schlachtopfer zur Verfügung halten. Ja, liebe Geschwister, Gott hat mehr Verständnis mit uns und Erbarmen als wir selbst. Das ist mal Nummer eins. Und zweitens sieht Gott ja einmal vorerst überhaupt nur das Herz an. Wenn ich von Herzen bereit bin, nicht einfach den Herrn Jesus, weil ich ihn nun mal lieb haben darf, völlig zur Verfügung zu stellen. Und auch bereit bin, wenn sein muss, meine ganze Leiblichkeit für ihn bereit zu halten. Das genügt nicht nur im Augenblick, sondern das ganze Leben, wenn diese Herzenstellung da ist, dann hast du deinen Leib geopfert, so rechnet Gott es dir an. Und wenn du diese Herzenstellung behältst und die Stunde käme an mich heran oder an dich, dann gilt das Wort, wie deine Tage, so deine Kraft. Du hast im Herzen geglaubt und das ehrt Gott und einem solchen Glauben, Gehorsam des Herzens, wird Gott nicht irgendwie dann zu kurz kommen lassen oder daneben geraten lassen. Also, wir sehen, das ist Herzpunkt, Zentralpunkt des tugendsamen Lebens im Glauben. Und siehe da, was hat das da zu tun? Kaum bin ich gereinigt durch das Blut des Landes hier, ich mache ein paar Schritte im Sand und schon sind meine Füße wieder staubig. Ich will die Füße abwischen, schon habe ich wieder schmutzige Hände. Was ist hier? Wozu ist das Waschbecken da? Zur Reinigung von Händen und Füßen, so steht geschrieben. Ganz genau. Das heißt auf Deutsch, Handeln und Wandeln. Da können wir nicht anders als durch diese Welt gehen, uns beschmutzen an Händen und Füßen. Das Herz, der innere Mensch, bleibt unberührt vom Schmutz. Der neue Mensch, aus Gott geboren, kann nicht sündigen. Der ist auch nur samenmäßig durch den Glauben in unseren Herzen gepflanzt. Der Same eines neuen Gottesmenschen. Und weil er aus Gott geboren ist, schreibt Johannes, kann er nicht sündigen. Unser alter Mensch, der kann nur sündigen. Ich weiß nicht, ob wir das merken dürfen. Also, Fußwaschung, Händewaschung. Heißt, immer wieder sich reinigen lassen nach unserem Wandel und nach unserer Handlung, Werken und so weiter. Jetzt sind wir immer noch im Vorhof. Da handelt es sich jeder, der nur die Hoffnung hat, wie ein hoher Priester, er dürfte hinein als einziger bis in die hochheilige Gegenwart Gottes. Wer solche Hoffnung hat, von dem gilt, der reinigt sich selbst. Die Reinigungsmittel sind da. Ich weiß noch gut, als halbwüchsiger Jüngling, als ich einmal in der Badwanne mich da wieder säuberte, dann habe ich einmal gedacht, das ist schade, dass es auch ein Mittel gibt, was da drin so richtig säubern könnte. Damals habe ich noch nicht gewusst, dass das so gibt. Und das ist nun möglich. Jetzt fährt Petrus weiter. Innerhalb der Tugend reiche da
Und das heißt nicht die Erkenntnis, sondern nur die Kenntnis oder das Wissen. Die Gnose. Und wenn wir als Menschen Gottes, als Gläubige das Wort Wissen hören, dann weiß ich aus Erfahrung, dass die meisten sofort einen Bibelvers in ihrem Herzen hochsteigen lassen. Wie heißt der? Das Wissen bleibt auf. Das steht geschrieben. Das steht geschrieben. Aber leider wissen viele Gläubige nicht mehr als diesen einen Vers, der uns sagt, das Wissen bleibt auf. Das Wissen an und für sich allein. Wissen außerhalb des Glaubens kann nur aufblähen. Wissen innerhalb des Glaubens ist so lebensnotwendig und unabdingbar wie die Hütte Gottes im Vorhof stehen muss, sonst ist keine Ordnung des Hauses Gottes mehr. Warum? Das Wissen hat es zu tun mit der Kenntnisnahme irgendeiner Person oder einer Sache rein nach außen. Ihr könnt heute Abend nach Hause gehen und sagen, ich weiß, heute Abend hat Bruder Muhl geredet. Ich weiß auch jetzt, wie die Schwester so und so aussieht. Aber erkannten. Die von Innenschau ist bei uns noch gar nicht vorhanden. Wissen hat es zu tun mit der Kenntnisnahme, dass überhaupt etwas da ist. Also, wenn ein Israeliter nun, das Volk durfte ja sich da im Vorhof der Tugend beliebig bewegen. Und jetzt wussten sie und sahen ringsum was. Nur die äußere Gestalt der Hütte. Und das ist die geistgegebene Anschauung für den Begriff das Wissen. Das ist. Ja, aber bitte, was wäre dann alles da drin, wenn es keine Hütte gäbe, wenn es keine Form der Hütte gäbe? Wenn es kein Wissen gäbe. Was das Wissen bedeutet, klar, genau gewünscht, ja. Also, wenn es kein Wissen gäbe, dann würde Paulus ja vergeblich schreiben, ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, welchen Kampf ich habe. Ich will aber nicht, dass ihr unwissend seid, in der Hinsicht und in jener Hinsicht, in Bezug auf das Geheimnis Israels und das Geheimnis der Nationen. Wir wissen im Gegenteil, dass uns nichts zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, ist das wertvoll. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ist das auch ein gottgegebenes Wissen? Und so könnten wir an allen 10 Fingern und 10 Zehen abzählen, es würde noch nicht reichen. Das Wissen im Glauben, in der Zukunft Gottes, ist unbegrenzt, unausbrauchlich, wie der Glaube selbst, wie die Zukunft Gottes selbst und so weiter. Also, das Wissen, jetzt kommt eine Konsequenz. Das Wissen bildet für den gläubigen Menschen einen zweiten Schutzwall. Die Dinge, die wir jetzt beachtet haben. Einen zweiten Schutzwall. Kann sein, dass der Feind irgendwo meinen Glauben überrannt hat und dann ist selbstverständlich von Tugend keine Rede mehr. Aber gleichwohl kann ich doch wissen, dass selbst das mir letzten Endes zum Guten mitwirkt. Und da kann ich noch stehen bleiben. Das ist jetzt eine Kühnheit eines göttlichen Wissens. Jetzt schaut mir bitte.
Es ist vielleicht auch das Wissen, dass wir auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn hier anführen. Da heißt es bezeichnenderweise, er ging in dich, und zwar zur Selbsterkenntnis, ging er in dich. Und sobald er das gemacht hat,
wusste er, dass er eben nicht rein war. Und dann konnte er an das Waschbecken geführt werden.
Jawohl. Aha. Jetzt, was unser Redner eben angeführt hat, das möchte ich hier so illustrieren, ganz schön. Die Hütte hier stellt nichts Geringeres dar als unsere Leibesbücher. Und zwar, die Trageelemente von Säulen und Pfosten und Riegeln und Brettern und Pflöcken entspricht genau unserem Tragelement des Knochengerüstes. Wie Gott über unser Tragelement des Skelettes nun Fleisch gehängt hat, bewegt und wunderbar kunstfähige Arbeit von Fleisch, Gebein und so und oder nur Fleisch und so weiter, ähnliche Gewebe, so gebot Gott nun über die Tragelemente der Hütte die Vorhänge, die kunstfähige Arbeit zu breiten. Und der Vorhang, welcher ist, sein Fleisch, lest ihr. Und über diese Vorhänge kam dann, den wunderbaren Vorhang, kam dann zuerst ein Ziegenhaarfell. Das ist nun Haut und Haar, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, denn so ein Ziegenböcklein ist ja ein Sündenböcklein. Und über dieses Ziegenhaarfell, das war die zweite Lage, das gehört aus dem Leib selbst, eine Decke von rot gefärbtem Witterfell. Das ist der Leibrock des Josef. Wurde der rot gefärbt? Das war der Leibrock Jesu Christi, den sie nicht zerteilt hat. Und über den Leibrock trug er ein Gewand, und das war hier Dachsfell. Also ein ganz unscheinbares äußeres Ansehen. Und so laufen wir in dieser Hütte herum. Mit einem Gewand, mit einem Leibrock, dann nötig Blut gefärbt, rot gefärbt, und dann Ziegenhaar, und dann das Fleisch und das Knochengerüst. Aber das ist nur die Hütte. Die Hütte wurde ja nicht gebaut, damit vier Wände stehen und ein paar schöne Decken hängen, sondern damit Wohnräume gebildet werden. Ein Raum des Heiligtums und ein Raum des Allerheiligsten. Die Hütte entspricht ganz genau dem Menschenleib. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Ganz genau. Bei unserer Hütte hier stimmt eines ganz prompt überein mit dieser, was jedes Kind schon noch verstehen kann. Diese Hütte wurde so konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden konnte. Und diese da auch. Aber weiter transportiert und so weiter. Was wir jetzt beachten wollen, in unserer Hütte ist ein Wohnraum für eine Seele und ein weiterer Wohnraum weiter drin für den Geist. Und das ist hier wunderbar dargestellt. Der Wohnraum des Heiligtums stellt den Wohnraum der Seele dar und das Allerheiligste den Wohnraum für den Geist. Denn lesen wir nicht, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und der Hebräerbriefschreiber, wenn ich nicht irre, der schreibt, so haben wir nun die Hoffnung als einen festen Anker der Seele, der sogar hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs. Der Anker der Seele. Also die Seele hat ihren Wohnort hier und der Geist hier. Und das geht so weit. Ist da nicht ein Scheidevorhang hier? So. Was sagt die Schrift von Seele und Geist? Welche Wirkung hat das Wort Gottes vorerst für einen Menschen, der von Gott erzogen wird? Das Haupttuch trifft auf Mark und Bein, bis es scheidet zwischen Seele und Geist.
merken wir jetzt, wie der Geist Gottes, das Wort Gottes, Dinge, die schwer verständlich sind, die er sich prächtig lösen. Aber ist diese Scheidungsarbeit des Wortes Gottes, besonders des Gesetzes, dauert die ewig? Hört das nie auf? Das heißt ja, bis wann fällt dieser Vorhang? Wann? Oder wann fiel er? Wann wurde er zerrissen? Als die Leibeshütte Jesu, des Sohnes des Menschen, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kommen, im Tode sich brechen will. Da zerriss der Vorhang, und man war jetzt Wunderbares geschehen. Es war Geist und Seele wieder eins. Nichts mehr das scheiden musste. Warum muss das Wort Gottes bei uns und der Geist Gottes scheiden zwischen Seele und Geist? Das können wir hier wieder wunderbar illustrieren. Angenommen, es wäre hier kein Scheidevorhang. Ja, da könnten zum Beispiel die Söhne Aarons, diejenigen, die auch sich nicht scheuten, fremdes Feuer auf den Altar zu bringen oder sonst etwas Ungöttliches vorzunehmen, die hätten bei der Reinigung des Heiligtums, die hätten den goldenen Leuchter mal in die Ecke gestellt, nicht wahr? Und ob die Bundeslade dann hier steht oder da, das wäre dann gar nicht mehr darauf angekommen. So ist unser Geist, der Geist des Menschen ist auch hier dargestellt. Hier. Denn hier redet Mose mit Gott. Hier redet der hohe Priester mit Gott. Das ist die Seite des Menschen, der Geist des Menschen. Aber größer als der Geist des Menschen, angenommen, das sei jetzt meine Hütte, dann ist mein Geist auch hier. Aber solange der Geist Gottes, solange nicht, Mose kann lang da im Allerheiligsten bei der Bundeslade sich aufhalten, Worte reden, ja, wenn Gott nicht geruht hier gegenwärtig zu sein, was nützt das denn? Gar nichts. Ist ein großer Fehlschlag. Erst wenn der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes, meinem Geist Zeugnis geben kann, zwischen mir und dir ist alles um Christi willen in bester Ordnung. Dann gibt der Geist Gottes meinem Geist Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin. Und jetzt möchte ich anschließen an das, was Bruder Winterer gesagt hat, beim verlorenen Sohn. Der bewegte sich wo? Außerhalb des Lagers, bei Huren und so weiter und so weiter. Die waren außerhalb des Lagers. Im Moment, wo er begann, in sich zu gehen, da ging er zuerst da hinein. Was war bei ihm die Tür des Glaubens? Mein Vater hat so viele Tage bitte? Und ich verderbe. In meines Vaters Hauses. So. Und da fand er die Tür und merkte, mein Vater ist ja so gütig. Auf meinen ersten Antrag, mein ganzes Erbe herauszugeben, hat er mir das Grab gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Väter unter uns das schon noch machen wird. Nun, er fand den Weg hierher und wusste, hier schon, ich elender Mensch. Ja. Sünde, mit der ist aus, und dann da durfte er weiter in sich gehen, in seine Seele und in seinen Geist. Und jetzt kommt alles andere, und dann auf einmal ist er beim Vater. Das ist der Weg des Einzelnen. Nun aber Petrus führt uns nun als Gläubige hinein, in diesen Ordnungen, dieses Wissen nun ist dargestellt durch die äußere Form des Hauses Gottes, etwas Gewaltiges. Nun,
dann ist ein zweiter Schutzwall das göttliche Wissen. Und soweit es eben innerhalb des Feldes der Tugend und des Glaubens am göttlich gegebenen Platz steht, das Wissen, kann es unmöglich aufbleiben. Sondern ist es genauso nötig wie die Hütte selbst, dass Gott eine Behausung hat, das Wissen. Nun heißt es, innerhalb des Wissens reiche da die Enthaltsamkeit. Da ist auch ein Tisch, da ist Brot darauf und Wein, aber wird das Brot gegessen und der Wein getrunken? Enthaltsamkeit, da wird nur angeschaut. Später, nach 7 Tagen, wird es dann gegessen. Enthaltsamkeit ist nur unmöglich innerhalb von welchem Schutzwall? Des Wissens. Das heißt, solange ich nicht weiß, wie reich ich bin in der Gnade Gottes, solange ich nicht weiß, was unser Gott für Pläne hat für seine ganze Schöpfung, dass seine Liebe das Größte ist, und solange ich nicht dies und jenes weiß von dem, was Gott uns an göttlichem Wissen bereitet hat in Christo, im Glauben, in der Tugend, solange ich nicht das weiß, kann ich ja gar nicht vom Herzen ein enthaltsames Leben führen. Wenn ich aber weiß, dass der Goldklumpen, den ich jetzt da in der Hand habe, verglichen mit dem eben mir gemeldeten Riesenerbe von meinem Onkel in Amerika, von Milliarden von Dollar, und ich könnte das Erbe nur antreten, wenn ich alles andere fahren lasse. Lasse ich sogar diesen wunderbaren Goldklumpen fahren, weil ich jetzt weiß, das und das ist mein. Dann verliert das alles andere den Wert. Also nur im Wissen, des göttlichen Wissens, ist es möglich, ein Betätigungsfeld zu betreten und darin zu wandeln in einem Leben der Enthaltsamkeit. Das ist dann möglich im Lichte des goldenen Leuchters, der Bundfarbigkeit des Heiligen Geistes. Im Anschauen des Brotes Gottes, des Christus, werde ich dann verwandelt. Und durch die Wirkungen des Geistes, dargestellt durch den goldenen Leuchter hier, das sind alles Stillung der Bedürfnisse der Seele hierin. Was soll meine Seele essen und trinken, sagt die Schrift. Das sind die Stillung des Leibes und hier des Geistes. Wenn meine Seele so erleuchtet ist und hier genährt ist mit dem Bilde des Brotes Gottes Christus, dann werde ich langsam fähig, nicht nur länger zu beten, denn das Räucherwerk hier, das aufschreibt, stellt ja die Gebete der Heiligen dar, sondern dann werde ich langsam, aber sicher fähig, den verborgenen Gott und Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und wenn einer von uns kommt, der hier mit dem Blut des Lammes schon gereinigt ist, hier sich weiter in Handel und Wandel reinigt, im göttlichen Wissen nun und den Herrlichkeiten hier drin, im Reichen der Seele nun Bescheid weiß und weiß, ich stehe in unmittelbarer heiligen Gegenwart vor dem Herrn selbst. Für mich ist dieser Scheidevorhang hier weg und hier zurück. Die Cherubim, die im Scheidevorhang eingewoben waren, übten vorerst, solange der Scheidevorhang nicht zerrissen ist, genau die Funktion wie die ersten Cherubim, die erscheinen, nämlich den Weg zum Baume des Lebens zu nicht versperren. Das Glück heißt zu bewahren. Den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren.
Sie sind nun bei der Hohen Priesterschaft auf die Seite gestellt und bilden für mich und dich Spalier, dass uns niemand mehr hindern kann, mit Freimütigkeit hinzuzutreten zu dem Thron der Gnade, der Gegenwart Gottes, dargestellt durch die Bundeslade. Und innerhalb der Enthaltsamkeit reiche da das Ausharren. Das ist der dritte Schutzwall, das Ausharren.
Physikalisch ausgedrückt ist das noch ganz primitiv, sofort verständlich, nämlich das Ausbeharrungsvermögen oder Trägheitsvermögen. Trägheitsmoment. Das heißt, wenn eine Kugel auf einer Ebene, glatten Ebene, einmal ins Rollen gebracht, versetzt ist, nicht? Dann rollt sie einfach weiter, aber nicht weil sie sich Mühe gibt, nicht? Sondern Vermögen ihres Trägheitsvermögens rollt sie einfach weiter. Durch Gewohnheit geübte Sinne, sagt ich euch, das unser Beharrungsvermögen oder Trägheitsvermögen, das Positive,
ausharren. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, nämlich das Herrn Jesus. Nicht mit Hiob, das auch, aber die Apostel und die Juden von damals haben das Ende des Herrn am Kreuz gesehen. Denn, wenn es heißt, der Vorhang hier bedeutet den Fleisch des Leib Jesu, also nur das Fleisch, bedeutet sein Fleisch. Und es wird das zerrissen. Dieser Scheidevorhang hier hängt an vier Pfosten von Akazienholz, an vier Nägeln aufgehängt. Ist genau das Kreuz, so wunderbar. Sein Fleisch ist noch. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Hiob war nur ein Vorbild als Leidensknecht Gottes für unseren Herrn. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen, dass der Herr freundlich und gütig und langmütig ist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ausharren in der Liebe bis in den Tod. Also das ist aber nur möglich innerhalb der Enthaltsamkeit. Ausharren. Und das Ausharren geht nur bis in den Tod. Denn im Augenblick, wo der Leib stirbt, ist fertig ausgeharrt. Nur bis zum Tod. Natürlich genügt. Innerhalb des Ausharrens nun reiche da, es kommt hinter dem dritten Schutzwall des Ausharrens, das wunderbarste, also nicht wunderbarste, aber allerheiligste Betätigungsfeld, nämlich die Gottseligkeit. Oder wie das griechische Wort kaum würdig genug übersetzt werden kann in Deutsch. Verstehen wir, erst hier im Allerheiligsten ist wirkliche Gottseligkeit möglich. Aber nicht Schluss. Inmitten der Gottseligkeit reichen da die Bruderliebe. Auf dem Sühnedeckel war hier Einkehrung und hier Einkehrung an jedem Ende. Aus einem Talent reinen Goldes mit dem Sühnedeckel herausgearbeitet, hier Einkehrung und da Einkehrung. Und das Hebräische nennt nun diese beiden Cherubim tatsächlich Brüder. Leider, so wie ich bis jetzt bestimmen konnte, in keiner Übersetzung ersichtlich, denn was sollen die beiden Cherubim da wohl Brüder sein? Das heißt so, die Elberfelder übersetzt hier so, und ein Cherub soll sein Angesicht dem anderen Cherub gegenüber richten. Ja, so haben ist leider oft so in der Gläubigen, dass sie ihre Angesicht einander gegenüber richten. Es
Das heißt hier so, ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten und auf den Sühnedeckel. Was heißt das? Innerhalb der Gottseligkeit die Bruderliebe. Das sind ja die Brüder in Christo. Denn der Sühnedeckel aus reinem Gold bedeutet nach Römer 3, 25 die Erlösung in Christo Jesus. Und die Cherubim, die aus diesem Sühnedeckel herausgearbeitet sind, das sind die Brüder in Christo. Also wenn ich einen Bruder ansehe, soll ich nicht mehr den Bruder sehen, sondern Christus in ihm und er in mir. Und dann ist die Bruderliebe, dann ist der Heilige Geist nicht in keiner Weise mehr gehindert, nun die Bruderliebe und die Bruderschaft unter Beweis zu stellen und reichlich zu segnen. Und jetzt kommt das Wunderbarste, natürlich hier, inmitten der Bruderliebe, die Gottesliebe. Und tatsächlich sagt Gott zu Mose, wenn Aaron, wenn du ins Allerheiligste trittst, oder wenn er hineinkommt, werde ich zu ihm sprechen, von zwischen den Cherubim hervor und vom Sühnedeckel herab. Das ist die Sprache Gottes. Aufgrund der Versöhnung in Christus Jesus. Er spricht vom Sühnedeckel herab, das heißt aufgrund der Erlösung in Christus, spricht er mit seinem Geschöpf. Und das möchte er tun aus dem Schoße der Bruderliebe. Nicht anders. Also liebe Brüder und Brüderinnen, wenn es irgendwie an der Bruderliebe fehlt hier, ist das eine Angelegenheit vom Vorhof oder vom Heiligtum oder vom Allerheiligtum? Reicht alles noch nicht. Dann ist nach dem Herzen Gottes das Intimste, was es vor Gott gibt, inmitten dessen er ruhen möchte, sein Haupt endlich einmal in Frieden niederlegen können. Im Schoße der Bruderliebe. Dann ist das Herz Gottes aufs Tiefste verletzt. Im Allerheiligsten. Liebe Brüder, liebe Brüderinnen, das ist eine Sprache, und jetzt sind wir gar nicht mehr erstaunt, dass dieser Allerraum des Allerheiligsten auch noch wie heißt? Auditorium Maximum reicht noch nicht. Das heißt, der Sprachort. Der Sprachort. Unser Gott spricht nur aufgrund der Erlösung in Christus und aus dem Schoße der Bruderliebe. Ich darf hier ein feines, gottgeschenktes Erlebnis, das mir gerade in den Sinn kommt, als Beispiel bringen. Als wir vor Jahren in Arosa wieder einmal einen Bibelkurs hatten. Bruder Heller waren da und andere Brüder. Ja, da waren auch die Brüder da, die dann sich zum ersten Mal zusammentaten zur Gründung des Werkslokals in Bachmaröl damals in Arosa. Und da kam eine Gruppe von Gläubigen aus Norddeutschland. Die waren unterwegs nach Italien. Da waren etwa 7 oder 9 Geschwister, Brüder und Schwestern, und die hatten gehört, dass wir da in Arosa Bibelkost haben, hatten ein Gerücht vernommen, haben gesagt, also unterwegs gehen wir gleich mal dahin und hören uns das mal an. Wie die etwas merken, nur von Weitem. Stichwort Alterung. Da gab es eine Beratung unter ihnen. Lieber heute schon, als erst morgen abziehen. Weiter nach Italien. Was geschah? Ihr kennt ja Bruder Heller ein wenig. und diejenigen, die lange Steinbach oder Heller und ich beisammen, da gibt dann ungefähr so was, ich lieb, das legt sich. Das geschah doch folgendermaßen. Da hat Bruder Heller irgendetwas gelehrt, etwas bezeugt. Und dann habe ich, um der Geschwister willen, ein Fragezeichen dazu gemacht. Und er prompt, also so, dass man merken konnte, was ich lieb, das legt sich. Und er prompt antwortet in seiner Weise mir, und man merkt, die Geschwister sind schon innerlich erleichtert und erheitert, und ich antworte wieder und er wieder und er, und so ging das, jeder focht mit seinem Schwert, so gut er konnte. Was passiert jetzt? Das haben sie uns erst in 3 Jahren gezeigt. Da haben sie bekannt, als wir das noch erlebten, dass es Brüder gibt, bei denen kann quer geschossen werden, links und links und rechts, nicht? Und die werden nicht einmal nicht, nur nicht böse, sondern da merkt man, da ist die Liebe so groß, dass es keinem dem anderen überhaupt übel nehmen kann. Sondern ein Zeugnis der Bruderliebe war so stark, dass dieser Rat der 7 oder 9 beschloss, da bleiben wir doch nicht. Und seither sind das von den wunderbarsten Mitarbeitern und Mitarbeitern von Herrn Steinbach. Also wir verstehen uns auch jetzt, wenn es hier stimmt, und es stimmt dann, wenn, dann wollen wir für heute schließen. Angenommen, was wollen wir jetzt sagen, der Bruder Winter und sein Bruder neben ihm, Bruder Schuler, die kommen jetzt aus dem Lager und sind eins geworden, wir gehen miteinander zu unserem Vater ins Allerheil. Einer, Bruder Winkler weiß, mein teurer Bruder Schuler, ist schon so getagt, also er springt ihm voraus, nicht, und lüftet da den Vorhang. Er kann also ohne weiteres da eingehen. Und dann denkt Bruder Schuler, ja, also ein Dienst ist der andere, springt da voraus. Einer springt dem anderen voraus und öffnet ihn, bereitet ihm den Weg.